You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Ihr wollt das Hamburger Abendblatt 4 Wochen für nur 10 Euro lesen oder verschenken und gleichzeitig damit Gutes tun? Unser Spendenabo macht es möglich. Jetzt informieren unter abendblatt.de/spenden2026. Und das Beste daran? Die Hasper verdoppelt jede Spende. Also, seid dabei!
Ist es ja so, man setzt sich mit der Natur auseinander und die Natur ist immer die stärkere. Der Wind, die Wellen da draußen. Und man gewöhnt sich als Seemann, nicht nur als Regattasegler, als Seemann daran, dass eben, da kann irgendwie was passieren. Und damit muss man dann möglichst so ruhig umgehen und versuchen, so ein Schiff in den sicheren Hafen zurückzubringen.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich kann jetzt gleich 45 extrem unterhaltsame Minuten versprechen, denn der Mann, der heute bei mir zu Gast ist, ist jemand, dem man unglaublich gern zuhört, gern auf 90 Minuten oder 120, heute haben wir 45. Er ist Spiegel-Bestseller-Autor, dann wird noch keiner wissen, wer es ist, und er ist ein Klimaaktivist und sogar ein ziemlich bekannter Klimaaktivist. Vor allen Dingen kennt man ihn aber als Hochleistungssportler, als Extremsportler, als Deutschlands bekanntesten Segler. Und wir werden gleich sprechen über Einsamkeit, genauso wie über Massenveranstaltungen. Wir werden darüber sprechen, warum man sich das antut, was er sich antut. Und ob er nicht in Wahrheit eigentlich jemand ist, der die meiste Zeit in seinem Leben, insbesondere jetzt, am Schreibtisch verbringt oder in seinem Büro. Ich freue mich sehr, dass Boris Herrmann heute hier ist, und zwar im Anglo-German-Club vor gefühlt ungefähr, Boris, 500 Leute. Das erste Mal haben wir zusammengesessen vor deiner ersten Bonde-Globe-Teilnahme. Das zweite Mal vor der zweiten. Und jetzt kann man sagen, theoretisch vor der dritten, wobei es noch lange hin ist. Ne? 2028 ist die nächste Bonde-Globe. Und damals beim ersten Mal hast du mir gesagt, einmal willst du dabei sein. Was ist jetzt das Ziel? Einmal das Ding zu gewinnen?
Ja, also erstmal an dieser Stelle einen ganz schönen herzlichen guten Abend und danke Lars, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir uns heute unterhalten und zusammen den Anglo-German Club promoten in deinem berühmten Podcast. Und danke Nico, dass wir heute hier sein dürfen und eingeladen sind in diesem wahrscheinlich schönsten Gebäude rund um die Alster, kann man glaube ich so sagen. Und
ich weiß nicht, was Klaus-Michael Kühnel so sagt.
Aber in dem schönsten historischen Gebäude sind wir.
Sehr gut.
Und das mit dem Bestseller-Autor möchte ich ein bisschen zurückweisen, denn der eigentliche Autor ist heute auch hier. Andreas Wolfer sitzt da hinten. Und deswegen, das muss man so ein ganz bisschen relativieren. Ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag am Schreibtisch und schreibe Bücher.
Du hast es ein bisschen gemacht. Ich fühle mich jetzt versetzt in meine vielen Gespräche mit Olaf Scholz. Du hast auch meine Frage quasi gar nicht geantwortet. Bonde Globe. Als wir das erste Mal zusammen gesagt, das ist so eine furchtbare Sache. Und danach warst du ja auch ganz schön fertig nach dem ersten Mal. Stichwort Einsamkeit, kommen wir alles noch zu. Und jetzt hat man den Eindruck, also mein Eindruck als großer Fan von dir, von der Bonde Globe ist, der macht das jetzt so lange, bis was ist? Bis du 1, 2, 3, bis du gewonnen hast? Was treibt dich da jetzt so an? Weil erlebt hast du es jetzt zweimal.
Ja, genau. Also mindestens einmal muss ich noch antreten und ich hoffe, das ist dann das Mal, wo wir dann richtig zufrieden sind, alle zusammen mit dem Team. Wir sind auch Cornelius heute hier vom Team und noch andere Teammitglieder. Andreas Müller-Hermann ist auch hier, der sitzt da hinten, mit dem wir diesen großen Mangrovenpark umsetzen. Aber wir haben die erste Woche, ich glaube, war natürlich so irgendwie das erste Mal, denn das zweite sollte ganz erfolgreich verlaufen mit einem neuen Schiff, einem großen Team und dem Support großer, toller Partner, auch dem Hamburger Unternehmen Hapag-Lloyd natürlich. Aber das Resultat war nicht ganz so zufriedenstellend aus meiner Sicht. 12. Platz, da hatte ich mir mehr erwartet und das war völlig klar schon eigentlich ab Rio de Janeiro, das ist so an Tag 12, das wird es noch nicht gewesen sein. Das muss noch besser werden und also da haben wir einfach noch was zu tun und deswegen haben wir uns auch nicht zur Ruhe gesetzt. Das kommt dann irgendwann. Aber jetzt haben wir erstmal ein neues Schiff gebaut, was im Ende Juni fertig ist und da liegen ja unsere Hoffnungen darauf. Das Team ist noch gewachsen und super aufgestellt und ich versuche auch meinen Teil dazu beizutragen, dass es dann am Ende ein Erfolg wird.
Was wäre eigentlich gewesen, wenn du bei der Ronde Globe Nummer 1, deine Nummer, also ich werde das nie vergessen. Man kann das hier mal auf so einem kleinen Tracker verfolgen. Und es war kurz bevor du in Richtung Ziel kommst. Und man sah auf diesem Tracker dein Schiff und es bewegte sich nicht. Und man dachte, wieso bewegt sich dieses verdammte Schiff nicht? Er muss doch jetzt die anderen, du hättest ja eine realistische Chance gehabt, verbessere mich da immer, aber 1 vielleicht nicht mehr, aber 2-3 wäre möglich gewesen, wenn du dieses Fischerboot nicht gedammt hättest oder es dich oder wie auch immer. Und du wärst als einer der ersten 3 ins Ziel gekommen. Hättest du dann nochmal die Bonde Globe gesegelt?
Ich glaube schon, weil irgendwie das war jetzt ein älteres Boot, das sie umgebaut hatten und unter schwierigen Bedingungen, Covid damals irgendwie. Und das Thema war noch nicht abgeschlossen, so oder so, ob das nun an zweiter oder an vierter Stelle bin ich ja über die Ziellinie gefahren und mit der Kompensation, weil wir alle so eine Rettungsaktion durchgeführt haben, wurde ich dann auf den 5. Platz zurückgedrängt hinter so einem ganz alten Veteran, Jean Le Cam. Und das war aber, also dieses reine Ranking ist halt nur ein Teil. Und auch ein 5. Platz kann sich ganz, ganz stark anfühlen. Zum Beispiel im letzten Vendée Globe, glaube ich, hätte sich ein 5. Platz extrem stark angefühlt, weil es war einfach die stärkste Flotte, die es jemals gab. Mit ganz vielen neuen großen Schiffen. Ich glaube, das nächste Mal wird es nicht ganz so viele neue Projekte geben. Man braucht ja so einen langen Vorlauf. Man braucht 4-5 Jahre Vorlauf, um sowas aufzugleisen und eben so ein Schiff zu bauen und das Team und alles. Und dann sieht man eigentlich 3 Jahre vorher jetzt auch schon, wer wird die Konkurrenz sein.
Werden es weniger sein? Du hast es irgendwo, glaube ich, schon gesagt. Du hast ein bisschen Sorge, dass alle auch tatsächlich die Mittel, die Gelder zusammenkriegen, um diese Kampagne durchstehen zu können. Weil das ist nicht, was braucht man mindestens für eine Bonde Globe?
Mindestens ein Boot und
was kostet so ein Boot?
Und mindestens, also die Bonde Globe gibt es ja schon seit langer Zeit, also seit über 30 Jahren. 88, 89 war die erste Bonde Globe. Und das war natürlich immer schon, da waren auch schon bei der ersten Bonde Globe richtige, sage ich mal, so Profisegler, die das wie eine Kampagne organisiert hatten dabei, aber auch Abenteurer, die irgendwie interessante, illustre Lebenswege gingen und Boote selbst zusammengeschraubt haben. Und eigentlich versucht das Vendée Globe auch das Klassement und die Qualifikationskriterien so zu gestalten, dass es diese Diversität auch erhält. Das französische Publikum liebt diese Regatta, weil es eben so eine Regatta ist, wo so viele menschliche Dinge zum Vorschein kommen und solche Geschichten von Abenteuern und nicht nur von Spitzensportlern. Und es wäre vielleicht ein bisschen langweiliger, wenn wir alle so wie die Top 5 Teams alles nur noch solche Spitzenathleten wären. Und insofern, was braucht man dafür? Also letztendlich gibt es wirklich diese Geschichte, von dem der davon träumt und das irgendwie möglich macht und so ein Boot fertig macht und ein paar kleine Spender und Sponsoren findet und dann ein altes Boot wieder fit macht. Also das wird immer weniger, aber das ist natürlich irgendwo was, wo das Herz des Publikums dann auch mit den Letzten in der Flotte schlägt, die 2 Monate später ins Ziel kommen und dann kommen wirklich 200.000-300.000 Leute in diesen Hafen dort in die Bretagne, die Autobahn, also Autobahn gibt's gar nicht, aber es gibt so eine Schnellstraße, die extra für die Vendée Globe gebaut wurde, so eine vierspurige Straße, die ist dann verstopft und dann versuchen die Leute da irgendwie zu parken und dann gibt's so Parken, weil der Letzte ankommt und der hat vielleicht wirklich mit der Hand im Mund diese Kampagne dann zusammengebaut.
Du hast nach der ersten Vendée Globe, hast du dir überlegt, bin ich diese Strecke einmal durchgefahren und hast dir zunächst Gedanken darüber gemacht, was für ein Schiff du brauchst. Und hast ein komplettes neues Schiff gebaut, was aktuell noch das schnellste Schiff in seiner Klasse ist, richtig?
Also es ist das schnellste Einrumpfboot von allen Booten, die also nur einen Rumpf haben. Es gibt ja auch Katamarane oder Trimarane. Und in der Kategorie, also Einrumpfboote, gibt es auch welche, die ganz viel größer sind oder kleiner, ist das das schnellste Schiff, nämlich mit 642 Seemeilen in 24 Stunden.
Und du hast ja deine Erkenntnisse aus der ersten Runde Globe in dieses Schiff einfließen lassen, in der Hoffnung, damit dann noch besser zu sein. Und hast dann was festgestellt, hast du mir mal ganz interessant nach der zweiten Runde Globe erklärt, das Schiff ist sehr schnell, es ist aber nicht so gut, wenn der Wind nicht so stark ist. Richtig?
Genau, das Vendée Globe 2021 war sehr eben von starken Winden und rauer See geprägt. Und da haben wir lernen ja alle, die Boote sind Prototypen. Es gibt zwar die Gesamtlänge ist vorgegeben, das ist die Bootsklasse, damit wir auch alle sportlich vergleichbar sind. Kann ich einer plötzlich einen Dreimaster bauen, 100 Meter lang? Das hat es übrigens auch schon gegeben. Also in der Route du Rhum gab es tatsächlich ein Schiff mit 7 Masten, die hieß Club Méditerranée von Alain Collard. 1900 von diesem Kreuzfahrt-Company gesponsert. Der hatte 7 Masten. Der brauchte, glaube ich, irgendwie fast 10 Minuten vom Bug zum Heck. Und dann rannte der die ganze Zeit hin und her, hat die Segel ein und an. Der wollte das unbedingt gewinnen, wurde dann aber von Eric Tabarly geschlagen in der Route du Rhum 75. Also es gibt diese Klassen und unsere Klasse, die Imoca-Klasse, da dürfen wir genau 60 Fuß lang sein und eine gewisse Breite, Höhe, Mast und Kiel ist bei allen Schiffen gleich. Also das ist dafür, dass die Boote sportlich vergleichbar sind und eine ähnliche Leistungsfähigkeit haben. Aber dann steckt da eben sehr viel Technologie dahinter und Erfahrung und Ausprobieren, wie die Teams mit verschiedenen Architekten und Ingenieuren diese Boote entwickeln. Und das ist eigentlich ehrlich gesagt auch eine meiner größten Hobbys und Freuden. Als Kind bin ich immer an den Steg lang gelaufen, habe an diesen Rennjachten hochgeguckt, die es auch manchmal in der Ostsee gab irgendwo. Und dann zählt man die Saalinge und dann gab es da Schiffe mit 3 Saalingen oder 4 Saalingspaaren. Wer segelt eigentlich heute hier von Ihnen? Dann können wir uns ja so ein bisschen darauf einstellen lassen, dass wir vielleicht nicht so viel über Segeln sprechen.
Genau. Wobei es sehr interessant ist, wenn man Menschen, die gern segeln, dann nicht über Segeln spricht, sondern über könntest du genauso gut fragen, jetzt irgendwie, wer ist HSV-Fan? Da werden sich wahrscheinlich ähnlich viele melden, hoffe ich. Und dann können wir den ganzen Abend über den HSV sprechen. Geht auch.
Nee. Kenn mich aus.
Ich weiß. Aber nochmal, also du hast dieses Schiff und dann hast du, es war dann tatsächlich nicht das geeignete Schiff für diese Wunde gelobt. Habe ich richtig verstanden? Und was hast du jetzt daraus gelernt? Weil du hast ja baust ja das Schiff nochmal. Also, das ist das vierte Schiff jetzt, richtig? Die Malizia
4.
Genau, Malizia 4.
Malizia 1 war kein Vendée Globe Boot, das war ein 10 Meter langes Boot, was wir zu fünft in einem Regatta-Zirkus gesegelt sind. Das gibt's auch noch, haben wir auch noch. Und dann war Malizia 2, 3 und 4 diese Vendée Globe Boote. Die 4 wird es jetzt im Bau, das neue Schiff. Die ist 1 Meter schmaler, hat sehr viel schlankere, spitzere, zulaufende Rumpflinien, andere Vollformen, andere Längsverteilung von der Kiel ist ein bisschen weiter hinten, die Voll ist ein bisschen weiter hinten. Also die Balance des Schiffes ist ein bisschen mehr dafür optimiert, bei leichteren Winden und Mittelwinden, aber auch bei wirklich sehr leichten Winden schon anzufangen zu vollen. Das war eigentlich die Lehre aus dem letzten Vendée Globe, dass man eben dort am meisten verliert oder gewinnt, wenn es eben aus dem Leichtwind wieder losgeht in zunehmende Brise. Und wenn ein Typ eben schon bei 12 Knoten Wind anfängt, auf dem Hydrofoil zu foilen und der nächste oder ich erst bei 16 Knoten, also damals konnte noch keiner bei 12 Knoten foilen, sondern bei 14 und ich bei 16. Jetzt mit der neuen Generation Schiff hoffen wir, dass wir schon bei 12 Knoten Wind foilen können. Das macht eben den Riesenunterschied, wenn man das schafft, auf dieses Hydrofoil das Boot drauf zu steuern und loszufahren, dann baut das Boot sich seinen eigenen scheinbaren Wind, reduziert eben den Widerstand im Wasser, die Reibung, weil der Rumpf abhebt oder zum Teil abhebt, das reicht schon. Dann geht es richtig los, dann muss man die Schoten ganz, ganz dicht holen, selbst wenn man Raumschutz segelt. Und dann fährt man schneller als der Wind, also da fahren wir bei 12 Knoten, Wind 22 Knoten, Raumschutz kreuzen vor dem Wind. Und der dann eben nicht auf die Foils kommt, der fährt eben nur 8 oder 9 Knoten. Und in diesem Moment, wenn der eine eben 22 und der andere 9 Knoten fährt, dann wird das Rennen, wenn das ein paar Stunden ist, dann hat er 100 Meilen Vorsprung, dann ist er im anderen Wettersystem. Und deswegen brauchen wir eigentlich Schiffe. Und hier haben wir das beste Schwerwetterschiff, weil das nützt uns nichts, wenn wir in diesen Übergängen eben was verlieren. Das klingt sehr trivial, hätte man sich auch vorher denken können, aber das haben wir erst jetzt verstanden.
Und es klingt auch so, dass man denkt, bei einem Rennen, das 80 Tage dauert ungefähr für die Schnellsten, ist es doch völlig egal, wie der Start läuft. Aber es ist falsch, ne? Also gerade der Start ist nicht, wie sagst du, man kann ganz schnell ganz weit weg sein.
Ja, also das hängt natürlich dann wirklich auch von der lokalen Wetterlage und was danach passiert. Manchmal kann schon auch bei einem ganz langen Rennen der Start einfach wichtig sein, weil du zum Beispiel, wenn du den Wind die ganze Zeit von der Seite hast, dann würden sich alle Boote einfach hintereinander aufreihen und du kannst eigentlich nicht überholen. Die große Mehrzahl von ihnen, die jetzt hier segelt, die wissen ja dann, dass man in Lee zum Beispiel nicht an einem anderen Boot vorbeifahren kann, weil die Abwinde, der Windschatten des vorherfahrenden Bootes, da ist man dann so ein bisschen blockiert. Also es gibt Situationen, wo der Start extrem entscheidend ist.
Wir machen jetzt diesen ganz seglerischen Part. Auf deinen Wunsch verkürzen wir den Start und kommen zu dem Menschen, Boris Herrmann, der ja auch Segler ist. Wir halten nochmal fest, aber du machst die Wunde Glob noch. Also steht schon fest, aller guten Dinge sind drei, oder ist jetzt machst du die Wunde Glob 28, 29 und durchaus möglich, dass du danach noch weitere Kampagnen machst?
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Also auf jeden Fall noch einmal, das haben wir alles schon fest organisiert, denn wir bauen ja das Boot dafür.
Genau.
So, das ist also im ersten Wochenende, ich weiß gar nicht, das Datum, im November 28 ist der Start. Und dann sind wir Ende Januar 29 wieder da.
Und eine schöne kleine Randgeschichte ist, dass die Malizia 3 wird dein Gegner sein. Dann, weil die hast du verkauft an jemanden, mit dem du auch beim Ocean Race gefahren bist, richtig?
Genau, also diese Boote sind nicht einfach so Wegwerfprodukte, ja, mit denen man nur ein Rennen fährt und dann stellt man sie in die Ecke und macht ein Schifffahrtsmuseum oder sowas. Einige dieser Rennboote sind 5-mal im Rennen um die Welt gesegelt und da die Rennen ja nur alle 4 Jahre sind, die großen, sind also einige schon wirklich alt geworden. Und haben Geschichte und ganz viel verschiedene Stories. Und das liegt daran, dass die Schiffe aus Carbon sind, Kohlefaser, und das Zeug kann einiges ab und hält wirklich lange. Man kann es auch gut reparieren. Und unser Schiff natürlich soll auch ein langes Leben haben und ganz viele Male um die Welt segeln, die nächsten 20 oder 25 Jahre.
Wem gehört das Schiff?
Jetzt gehört es einer Italienerin, Francesca Klapschisch, die hat es von uns gekauft, von unserem Team. Vorher gehört es unserem Team. Malizia heißt unser Team. Und sie benutzt es jetzt die nächsten 4 Jahre, auch für die Vorne Globe 28 und vorher für die Route du Rhum Ende diesen Jahres. Und dann Transatlantikrennen findet dieses Jahr statt von New York nach Europa. Dann die Route du Rhum und dann nächstes Jahr 2 Transatlantikrennen für sie. Wir segeln nächstes Jahr mit unserem Schiff etwas anderes Programm. Wir segeln Mannschaft um die Welt und da wird sie Teil der Mannschaft sein. Und wir machen auch, sie ist nämlich clever, sie sagte, wir, die Vorbesitzer, kennen sich mit dem Schiff eben technisch am besten aus. Deswegen ist sozusagen unser Team, kümmert sich auch um ihre Technik mit. Wir haben also diese beiden Teams sozusagen zusammengefasst in einer großen Bootswerkhalle, wo wir dort diese ganze Arbeit machen. Und bereiten ihr Schiff und mein Schiff vor und segeln dann aber auch Rennen zusammen, trainieren zusammen. Und einige unserer Techniker arbeiten für beide Schiffe, sodass wir das Lernen und Details von einem Schiff auf das andere übertragen können.
Du hast gerade gesagt, du fährst ja nicht nur alleine um die Welt, das ist das Besondere an der Bonde Globe, sondern auch mit anderen zusammen. Und da kommen wir zu dem großen Thema dieser Einsamkeit. Ich spreche viel mit, wenn ich mit Spitzensportlern in diesem Podcast spreche, zum Beispiel mit Olympiasiegern, die immer wieder sagen, wenn sie dann Olympiasieger geworden sind, ist das ein schöner Moment für 2-3 Minuten und danach fallen sie in ein gigantisches Loch. Es gibt eine tolle Doku gerade über Depressionen, also wenig so depressive Verstimmung nach großen Sportereignissen. Ich frage mich, wie ist das auf der Vendée Globe? Wie schwierig ist es, 80 Tage mit sich allein zu sein?
Und dann wiederzukommen?
Ist das das Schwierige?
Also das, was du sagst mit den Olympialeuten, habe ich auch gehört. Und ich finde eine Sache ganz interessant, wenn man dann sich vorbereitet auf so ein besonderes Rennen wie die Vendée Globe, dann hat man tolle Leute, die einen unterstützen, Coaches oder Mentalcoaches, Psychologen, Sport, Fitness, Technik, Wetter. Da ist man den ganzen Tag beschäftigt, für Jahre. Aber wenn man dann wiederkommt, dann ist irgendwie Ruhe. Also ja. Wer kümmert sich eigentlich um diese Olympioniken oder andere Leute? So, ich finde, das ist so ein bisschen in unserer Gesellschaft, arbeiten wir eben grundsätzlich hin, Leuten zu helfen oder sie fit zu machen. Aber wenn irgendwas geschafft ist, so dieses Regenerieren und Zurückkommen, das finde ich ist irgendwie institutionell nicht so verankert. Auch in den ganzen Segelvereinen oder wahrscheinlich auch in anderen Sportvereinen, denen muss man das ja eigentlich so ein bisschen vorwerfen. Unserer ganzen Sportkultur, die müssten ja diese Olympioniken eigentlich auffangen. Und das ist einfach insgesamt irgendwo verbesserungsfähig. Das finde ich eine interessante Thematik. Und das geht mir natürlich auch so. Ich komme dann wieder und dann überlegt man so, was ist jetzt? Liege ich auf dem Sofa? 6 Wochen, 3 Wochen, 2 Wochen, was soll man jetzt machen? Und der Fehler, den man dann immer macht, ist, man fängt einfach sofort wieder an. Und das geht vielleicht 12 Jahre oder so, 3-mal wurden die Globe alle 4 Jahre. Aber irgendwann hinterlässt das natürlich auch Spuren von Erschöpfung und von irgendwas, was man da erlebt, was man auch nicht so doll dann verarbeitet. Und eben da eben auch diese Unterstützung und Erfahrung, diese gesellschaftliche Erfahrung. Was macht man eigentlich mit Leuten, die sowas Extremes erleben, wenn die wiederkommen? Das ist echt ein ganz spannendes Feld. So.
Wobei es ja bei dir doppelt spannend ist, weil, also das eine ist das Wiederkommen, aber das wäre für mich dann, wenn ich 80 Tage allein bin, auf so einem Schiff und der immer in der, es kann ja die absurdesten Dinge passieren, wenn man da eine Blinddarmentzündung hat auf so einem Schiff, dann hilft es nicht, 112 anzurufen. Und also wie kann man sich darauf vorbereiten, dass man da auf Situationen kommt, die einem alles abverlangen und dann so, du wirkst ja immer extrem cool. Ich erinnere mich immer noch an diesen, mit dem Zusammenstoß, da hast du dann, gab es eine Live-Schalte zu dir und du saßt da, als wärst du gerade mal auf Toilette gewesen und hast gesagt, ja, ich bin jetzt da mit dem Schiff zusammengestoßen, ist nicht so schön, aber ich glaube, wir kriegen es noch wieder hin und so. Also wie bereitet man sich auf diese unfassbar lange Zeit vor und wie übersteht man die?
Also es gibt natürlich wenige Leute, die einem sagen können, wie man das machen soll.
Genau, weil es kann.
Und das ist ja auch der Reiz daran. Also ich glaube, die von uns, die sich da hingezogen fühlen, wann will man sowas, ein richtiges Abenteuer erleben? Was passiert eigentlich, wenn ich losfahre und nonstop um die Welt segel? So, das war natürlich ein riesen Traum von mir schon ganz früh. Ich habe das in Filmen und Büchern gesehen und fand es irgendwie so faszinierend, die Vorstellung von diesem Rennen, wollte das machen. Es war wirklich, seit ich 16 war, so ein Lebenstraum, den ich dann mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, beim ersten Mal verwirklichen konnte. Aber dann merkte ich auch, kam wieder, das war überhaupt noch nicht erledigt. Also das geht immer noch weiter, weil man kann das, glaube ich, ein paar Mal machen, bis man das wirklich so, bis sich das Thema erschöpft hat. Zumindest geht es mir so. Und naja gut, dann, wenn man da ankommt, dann hat man ja vorher schon etliche Male Transatlantik alleine mit Mannschaft. Und überhaupt bei der Seefahrt ist es ja so, man setzt sich mit der Natur auseinander und die Natur ist immer die stärkere. Der Wind, die Wellen da draußen. Und man gewöhnt sich als Seemann, nicht nur als Regattasegler, als Seemann daran, dass eben, da kann irgendwie was passieren. Und damit muss man dann möglichst so ruhig umgehen und versuchen, so ein Schiff in den sicheren Hafen zurückzubringen.
Aber was macht man, wenn man dann Angst bekommt. Und wenn man dann plötzlich hört, bei der ersten war das so, einer der Mitsegler, da ist das Boot in der Mitte zerbrochen. Du sagst immer gern, das passiert nicht so häufig, passiert hoffentlich auch nicht wieder. Du hast so eine Methode, das finde ich interessant, eine Methode jetzt gemacht. Wie heißt die? ERMP oder so? So wie, ist richtig? Nee, heißt die so?
Ja.
Was genau passiert da und können wir die lernen? Also wie jemand wie ich, der Flugangst hat, hilft mir das?
Also es gibt so ein paar Sachen, die jeder machen kann. Asymmetrische Stimulation oder so. Man kann sich so abwechselnd auf die Schulter klopfen und dabei gucken, okay, ich habe jetzt Flugangst, ich sitze am Flughafen und klopfe ich mir so auf die Schulter, 40 Mal ungefähr, so eine Minute. Und dann checkt man sich nochmal so, wie ist jetzt das Gefühl Flugangst? Und dann macht man das wieder. Also es gibt schon so Techniken, weil das Gehirn wird so stimuliert, wenn man beide, also wenn man einen physischen Stimulus auf den Körper macht, dann kann man durch dieses asymmetrische Stimulation, dann kann man eben da was auslösen im Gehirn. Und dazu gibt es auch diese andere Technik, EMDR.
EMDR.
Meine ich, heißt das. Und da nutzt der Therapeut die zwei Finger und man schaut mit den Augen und bewegt die Augen hin und her und das hat den gleichen Effekt. Das ist die beiden Gehirnhälften auf gewisse Weise stimuliert und die Verbindung zwischen den Gehirnhälften und damit kann man Trauma bearbeiten. Also das kann ich dann tagelang machen, wenn ich vom Vontiglob zurückkomme.
Und kannst du es auch auf dem Schiff, bitte, was sind die stärksten Gefühle aus dem Schiff? Wie oft hast du auf so einem normalen 80, wie oft hast du geweint? In diesen 80 Tagen?
Beim ersten Mal viel mehr. Das war irgendwie noch herausfordernder, schwieriger. Das zweite Mal war natürlich ein bisschen mehr eine Enttäuschung. Sportlich gesehen, aber irgendwie persönlich erfreulicher. Ich habe mich wirklich zum Teil wohlgefühlt an Bord und gedacht, ich kann mehr, ich will das nochmal machen. Also so schon unterwegs. Und man kann ganz viel durch Atmung machen. Also jetzt auch, wenn man sozusagen länger ausatmet, als man einatmet, dann kann man das Nervensystem beruhigen. Und man kann an ein paar bestimmten Punkten auch klopfen auf den Körper und dabei dieses Atmen machen. Dann kann man noch mit Affirmation arbeiten, sich bestimmte Dinge sagen, so einen Satz wiederholen wie so ein Mantra. Oder das alles drei gleichzeitig machen. Aber das Entscheidende ist wirklich das Atmen. Das ist einfach das Schlichteste, was auch jeder kennt. Aber man unterschätzt es, weil man es eben nicht übt im Alltag in der Regel. Aber wenn das wirklich konsequent, wenn man mal wieder übt, dann kann das auch in kürzester Zeit das Nervensystem runterfahren, wenn man nur dran denkt schon. Und so ein paar Sachen haben ja eben auch geholfen. Das kann man dann auch selber machen.
Aber es hebt natürlich nicht gegen die Einsamkeit. Wie ist es dann? Du wirst ja immer mal deine Familie vermissen. Da ruft man einfach an.
Ja, genau. Man ist ja mit Satellitenverbindung heute verbunden mit der Welt. So ein bisschen Fluch und Segen. Es nimmt auch ein bisschen was von dieser Besonderheit, was man aus den alten Büchern rausgelesen hatte als Jugendlicher. Werner Mortissier zum Beispiel. 1968 ist alleine nonstop um die Welt gesegelt im ersten Vorläuferrennen. Das hieß Golden Globe. Und der konnte natürlich noch nicht über Funk oder so jemanden anrufen, Telex, der hat eine Flaschenpost gemacht mit einem Segel drauf und die ist nach Kapsch. Der hat mit so einer Flitsche so Fotodosen aus Alu, die hat er zugeklebt mit kleinen Papiertexten drin und hat die mit einer Flitsche auf die Brücken der Frachtschiffe mit so einer Steinschleuder hingeschossen. Und ich glaube, mit so einem gewissen Neid denkt man daran zurück, wie sehr eben damals, als es diese Verbindung noch nicht gab zur Außenwelt, wie sehr dieser Segler wirklich im Moment war mit der Natur, sich selbst und dem Boot eins zu eins verbunden. Der musste einfach glücklich sein mit seinem Schiff und mit sich und konnte nicht zwischendurch gucken, wo stehe ich im Rennen, was machen die anderen, was ist zu Hause passiert, ist mein Kind heute fluchend oder lachend in den Kindergarten gegangen. Und diese ganze Situation, die wir heutzutage haben, hat ja auch jeder von uns im normalen Alltag, dass selbst wenn wir irgendwo ans Ende der Welt auf eine Kreuzfahrt fahren oder in Urlaub, man trotzdem immer noch manchmal glücklicherweise oder leider an Dinge zurückdenkt und eben nicht ganz so im Moment ist, außer jetzt hier heute Abend guckt keiner auf sein Handy oder ihr Handy. Das ist bemerkenswert. Aber dieses heutzutage so ganz verbunden zu sein und eben per WhatsApp, ich habe auf dem Boot dann diese Satellitenverbindung, das Handy ist mit dem Schiffsnetz verbunden, ich kann dann WhatsApp benutzen, Videocall machen, das ist schon eine besondere Situation. Auch in meiner Lebenssegelzeit hat sich das doll gewandelt. Das gab es früher überhaupt gar nicht so. Da war man wirklich froh, wenn man mal ein paar E-Mails schreiben konnte. Und das war dann was ganz Besonderes. Und es war irgendwie eigentlich viel schöner, als dieses ständig verbunden zu sein.
Nee, für dich vielleicht schöner, für uns natürlich jetzt schöner, weil man sitzt schön zu Hause auf dem Sofa und hat das Gefühl, ach cool, ich bin mit dem auf diesem unfassbar lauten Schiff. Gibt es Vorgaben, wie oft du dich melden musst, wie oft du Dinge zeigen musst, irgendwie die Film? Es gab, glaube ich, beim Osho Race, da war ja richtig ein Filmer nur dabei, ne? Also der den ganzen Tag eigentlich nur Filme gemacht hat. Das macht den Sport ja so faszinierend, weil sonst ist ja Zugucken schwierig. Man kann das beim Stab lachen und dann 80 Tage später beim Zieleinlauf. Und zwischendrin seid ihr relativ weit weg von der Küste. Aber das hat doch diese Faszination deines Sports und auch deine Popularität einen enormen Aufschwung gegeben.
Genau, das war ja so 2021 das erste Mal, dass wir so schnellere Internetverbindungen hatten in dem Stil. Und jetzt beim letzten Mal hatten wir Starlink und es gibt kein Limit mehr für Internetverbindungen. Und deswegen auch beim Ocean Race, also dem Rennen mit Mannschaft, jetzt beim Ocean Race Europe, was in Kiel gestartet ist, letztes Jahr hatten wir dann etliche Kameras an Bord, die permanent live in so ein Fernsehstudio senden, wo das geschnitten wird und so. Das ist dann schon eine ganz andere Qualität wieder.
Da fühlt man sich doch gar nicht allein. Oder doch, nee, weil bisher, du bist eigentlich rund um die Uhr unter Beobachtung.
Also beim Vendée Globe, du fragtest das gerade, was ist die Regel? Wir müssen, glaube ich, 2 Fotos pro Woche schicken.
Okay, mehr musst du gar
nicht. Und dann haben wir so einmal am Tag irgendwie eine Videoschalte oder so, oder alle 2 Tage. Also das geht schon. Man ist dann schon natürlich alleine, weil man schaltet das, man hat nicht die ganze Zeit eine Kamera an und das ist einfach nicht die ganze Zeit präsent. Und außerdem eine Kamera irgendwie oder so ein Videocall, der geht halt zu Ende. Und man ist dann schon alleine. Also das kann man trotz all dem bieten. Da liegt da zwar das Handy irgendwo, man könnte jetzt natürlich sich melden, aber das nimmt einen schon ein, der Blick an den Horizont für Wochen und Wochen und man ist da draußen. Und was für mich irgendwie wichtig war, war die Möglichkeit, eben diese Videos aufzunehmen und zu erzählen, was mich bewegt, was passiert, und die an Land zu schicken. Und das ist die Hauptart und Weise, wie wir eigentlich diese Regatta erzählen. Man erzählt es selber einfach ins Telefon, wie so eine Art Tagebuch. Schickt das an Land und kriegt dann natürlich auch Feedback zurück. Und
hat sich dein Blick auf die Menschen verändert? Wenn du nach 80 Tagen wieder, also wie ist das so mit Menschen in einem Raum? Mein Gott, aber verändert sich da der Blick auf die Menschen? Hat man dann irgendwann wieder eine Sehnsucht, allein zu sein?
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a through hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Ka'Chava.com, code NEWS.
Also es ist, glaube ich, würde ich nicht sagen, dass sich das grundsätzlich jetzt für mich geändert hat, aber ich sehe es manchmal so als Privileg, natürlich hat es auch ein bisschen Fluch und Segen, und ich fahre sicherlich nicht los, um alleine zu sein, sondern weil ich dieses Rennen so faszinierend finde und das eben so eine ultimative Herausforderung im Segelsport ist. Aber zu wissen, okay, in 3,5 Jahren jetzt fahre ich nochmal los im November 28 und bin dann für 3 Monate alleine oder 2,5 Monate hoffentlich da mit dem schnelleren Boot. Das ist schon was irgendwie ganz Besonderes. Und wenn man dann wiederkommt, dann ist wirklich alles was Besonderes. Also überhaupt an einem Tisch zu sitzen, der sich nicht bewegt, in einem Bett zu liegen, was er sich nicht bewegt, wo man einfach eine Nacht durchschlafen kann, sich zu unterhalten von Angesicht zu Angesicht. Alles ist das erste Mal was Besonderes und das ganze Leben hat ein kleines Reset erfahren. Und das schärft so ein bisschen den Blick und es schärft ein bisschen die Sinne.
Ich habe am Anfang gesagt, du bist ja nicht nur Sportler. Du hast auch mal gesagt, du willst auch nicht, das fand ich das halt, du willst auch nicht nur einfach nur Sportler sein. Das ist dein Anspruch an dich selber. Es gibt ja viele Sportler, die sind einfach Sportler.
Das erinnere ich mich nicht mehr, was ich gestern gesagt oder vor. Nee. Aber wir, uns als Team und mir persönlich, wir brennen halt eben auch noch für andere Themen und interessieren uns für viele andere Sachen. Und so haben wir zu diesem Sport eben viele andere Facetten noch hinzugefügt. Meine Frau war 10 Jahre lang hier in Hamburg in der Schule als Lehrerin tätig und deren Schulklassen haben diese Rennen verfolgt und hat sie gemerkt, wie spannend die Kinder das fanden. Kann man auf diesen Tracker gucken, sehen, wo das Boot ist, wer liegt vorne, wer liegt hinten, was ist jetzt passiert, ist der Mast gebrochen oder irgendwas. Und dann hat sie daraus ein Projekt gemacht, eben eine Schulbildungskampagne, die wir jetzt systematisch machen mit diesem Schiff und mit dem Forschungsschiff, dass Kinder in aller Welt diese Sachen, diese Abenteuer verfolgen können. Und das ist eine Sache, aber dann noch ein paar andere Sachen, weil wir können da draußen ja auch die Umwelt beobachten wie wenig andere. Wir sind wirklich die ganze Zeit ja einfach der Umwelt ausgeliefert und den fahren von morgens bis abends, von Horizont bis Horizont übers Meer viele Tage und sammeln auch Daten über die Versauerung der Ozeane und bringen die mit. Und das hat zu so einer Neugierde geführt, wie hängt das eigentlich alles zusammen, welche Rolle spielen die Ozeane. Da haben wir Wissenschaftler kennengelernt, die mit diesen Daten gearbeitet haben und so sind zu dem Hobby Segeln und Technik bei dem Segelboot, das war ja so eine Grundmotivation auch. 3 Saalinge habe ich schon erklärt, das sind diese Abspreizer beim Mast, die den Mast halten und unser Forschungsboot hat jetzt 5 solcher Saalings. Also das gibt's gar nicht eigentlich bei Rennbooten. Das ist der größte Mast überhaupt, deswegen haben wir das Schiff auch gekauft. Und da kommt eben zu dieser Neugierde Schiff und Technik kommt eben dieses Wissenschaft und Bildung eben noch
dazu. Würdest du tatsächlich sagen, dass du ein Klimaaktivist bist?
Ja, genau. Also ich finde jetzt den Begriff nicht so griffig, aber auch nicht schlecht. Und wir machen die ganze Zeit Aktivitäten mit dem Rennen und mit unserer Kampagne, dass wir da auch versuchen, so Botschaften zum Klimaschutz zum Beispiel zu verbreiten. Ich glaube, das kann man ruhig Klimaaktivist nennen. Finde ich nicht schlimm. Also genau, ist eben nicht.
Ja, du bist, und da, das muss man jetzt mal sehen, wie das jetzt ankommt im Anglo-German Club. Du warst ja auch eines der Gesichter des Zukunftsentscheids in Hamburg. Für alle, die das nicht kennen, Hamburg hat es eine Volksabstimmung gegeben und da ging es um die Frage, ob Hamburg 2045 klimaneutral sein sollte oder schon 2040. Und die Mehrheit war für die zweite Variante, also 2040. Und auf den Plakaten warst du ganz bewusst, weil du gesagt hast, wenn es alle Stadt schaffen kann, dann Hamburg?
Ja, genau. Also ich weiß gar nicht, wie das jetzt seitdem sozusagen bewertet wird und wie sich der Senat jetzt dazu verhält. Aber ich habe das auch nicht ganz leichtfertig getan oder unkritisch gesehen und hatte auch ein bisschen Sorge, dass jetzt sozusagen diese Kampagne sozusagen irgendwie so einen Clash macht mit der professionellen Politik, weil das will man nicht. Wir haben ja einen tollen Senat, Hamburg und eine lebendige Demokratie, aber nichtsdestotrotz ambitionierte Transformation in die Zukunft eben auch rechtzeitig zu antizipieren, das ist eigentlich das, was ich denke, was auch eine Chance für eine Stadt ist, sich zu unterscheiden von anderen Regionen, von anderen Weltmetropolen und da eben vorne dabei sein zu können. Ich habe selbst Ökonomie studiert, ich bin Diplom-Ökonom und ich habe kein Modell gesehen, was schlüssig vorrechnen kann, dass es teurer oder günstiger ist. Und diese Diskussion und diese zum Teil Papiere, die zitiert wurden, da war wirklich sehr viel, sehr grau, sehr ungenau, sehr unwissenschaftlich. Und es gibt kein ökonomisches Modell, was uns sagt, 2050 ist Hamburg eigentlich beim einen Pfad oder dem anderen Pfad, weil ich gehe eigentlich von meiner ökonomischen Bildung davon aus, dass es Wachstumsimpulse setzt, dass es eben rechtzeitig vorgedacht und strukturiert günstigere Möglichkeiten der Anpassung gibt, als wenn man es weiter nach hinten rausschiebt. Das war sozusagen meine Motivation. Die war weniger ideologisch, würde ich sagen. Ich glaube, Klimaschutz ist was Wichtiges und es ist eigentlich aus meiner Sicht nicht parteipolitisch gedacht, sondern auch natürlich das, wofür wir mit unserer Sport- und Wissenschaftskampagne letztendlich einstehen.
Interessant ist da, dass du da starke Verbündete hast, unter anderem Luisa Neubauer. Ihr habt mehrere Sachen gemeinsam, engagiert euch fürs Klima, was ich schön finde, weil ich in dem Komitee sitze, das immer darüber abstimmen darf. Ihr seid beide Ehrenschleusenwärter geworden, innerhalb kürzester Zeit hintereinander. Luisa und du, und ihr habt Anfang dieses Jahres, was Unglaubliches, finde ich, geschafft. Ihr habt eine Art Unterrichtsstunde für Schüler gemacht. Du kannst es besser erzählen. Luisa war in der Antarktis, richtig? Du wolltest eigentlich auch da sein, ging aber dann nicht. Dann zusammen mit Checker Tobi. Jeder, der Enkelkinder hat oder Kinder hat, kennt Checker Tobi. Das ist sozusagen irgendwie für die Kinder, ist es fast so wie für die Segler Boris Herrmann. Checker Tobi, kann man das sagen? Erzähl mal, ihr habt eine Unterrichtsstunde für 30.000 Kinder gemacht.
Ja, genau. Also das ist so ein bisschen aus der Idee rausgeboren, die wir jetzt schon seit 2018 mit meiner Frau entwickeln, die Schulbildung sozusagen zu ein Angebot zu schaffen, in Schulen, in Unterrichtsstunden sich eben einzuwählen, in so einen Zoom-Call oder so einen Videocall und sich sowas mal anzugucken. Und das kann dann auch vorbereitet werden und nachbereitet werden, kann intensiv eingebunden werden in eine Lehrperiode oder einfach nur ein einmaliges Event sein. Auf jeden Fall, was mich besonders gefreut hat, war, die Bekannte von der Bekannten hat neulich im Auto von ihrem Kind der Bekannten hat gesagt, das Schönste in meinem Schuljahr dieses Jahr war die Live-Schalte in die Antarktis. Mhm. Also sowas zu hören ist toll. Und ich glaube eben, die Unterrichtsinhalte, die wir vermitteln wollen, Mathematik, Geschichte, Biologie, Geografie, viele verschiedene Themen. Dann haben wir auch diese Bücher und der Lehrer oder die Lehrerin erklärt das und so weiter. Was kann es Besseres geben, als dass die Kinder mit Begeisterung zwischendurch mal irgendwie sehen, wow, da sind jetzt so Abenteurer auf dem Ozean bei ihrem Rennen. Und oder oft machen wir diese Veranstaltung auch mit Wissenschaftlern zusammen, dass sie dann mit auf der Bühne stehen. So war das hier auch. Da hatten wir auch einen Wissenschaftler mit dabei. Und eben, das ist einfach ein tolles Angebot, glaube ich, für Jugendliche und Kinder, da einmal die Leute zu sehen, die dann von vor Ort erzählen oder eben selber auch zu sehen, oh, man kann eben auch sowas ganz Verrücktes machen wie Profisegler oder ich kann Klimaaktivist sein oder Meeresforscher oder Abenteurer oder Profitaucher und das so ein bisschen mal reinzubringen. Und eben, was wir natürlich gerne mit rüberbringen wollen, ist diese Neugierde in die Welt, was man alles für spannende Sachen machen kann. Und der Ozean eignet sich für diese Neugierde-Thematik total gut, weil total wenig bekannt ist oder noch nicht ausreichend erforscht ist über Ozeane. Es gibt eben ganz viele Arten, Lebensarten, die noch nicht gefunden wurden. Immer wenn dort Proben genommen werden, finden die neue Arten. Und 95% aller vermuteten Arten auf unserem Planeten leben in den Ozeanen. Und 95% des Lebensraums, belebbaren Raums auf unserem Planeten ist in den Ozeanen. Die Ozeane schlucken 93% der Wärmeenergie der Erderwärmung. Den Großteil, letztendlich landet alles Carbon in den Ozeanen. Dieses CO2, was in die Atmosphäre geht, dann in die Ozeane, wird dort eben verarbeitet und so weiter und so fort. Neue Lebensarten entstehen, die Biodiversität etc. Das Leben in den Ozeanen ist ein Riesenraum, der noch deutlich weiter erforscht werden kann. Und wenn man nicht nur die Fläche nimmt, sondern auch jetzt sich die Tiefe vorstellt, wie tief die Ozeane sind. Der Lebensraum an Land ist ja sozusagen nur vom bisschen unterm Erdboden, wo so ein paar Würmer sind, bis zu den Baumwipfeln und dann sind noch ein paar Vögel. Das ist nicht, der Ozean hat ja noch viel mehr Schichten und Geheimnisse. Und das ist eben eine Riesenbegeisterung, in die wir so reingerutscht sind, weil wir das auch so langsam erst irgendwie Schritt für Schritt entdecken. Und sowas füllt sehr schnell eine Unterrichtsstunde. Und dann ist es natürlich toll, wenn so viele Schulen sich anmelden.
Ich möchte gerne auch ein bisschen mit deinen Büchern sprechen. Ich versuche jetzt eine gewagte Überleitung, weil ich gerade an einem Buch sitze über die Hamburger Goldkirche. wo ich versuche, die Frage zu beantworten, wie es sein kann, dass 100 Männer, die nicht singen können, 51.000 Leute ins Hamburger Volksparkstadion kriegen. Und eine These ist da, dass sie das eben machen, was sie sehr gern machen, aber damit kein Geld verdienen müssen. Jetzt die Frage an dich. Wie ist das sozusagen, dass du deine größte Leidenschaft, dass die gleichzeitig eben jetzt auch dein Beruf ist? Weil das klingt immer so toll, aber es kann ja sozusagen den Spaß an genau dieser Leidenschaft nehmen.
Ja, also natürlich, ich werde manchmal, sind typische Fragen bei so einem Abend wie heute, ne? Man geht jetzt raus, Herr Herrmann, machen Sie das eigentlich beruflich?
Können Sie davon leben?
Also diese Fragen können wir einmal kurz vorweg. Das sind ungefähr vier Fragen. Erstens, machen Sie das eigentlich beruflich? Dann sagen Sie mal nachts. Da ankern Sie doch, oder? Dann gibt es noch eine dritte Frage. So, das fragen. Sagen Sie mal, wer ist denn da noch auf dem Boot? So. Und wo halten Sie eigentlich überall an? Also jetzt, wenn man jetzt über die Vendée Globe redet, das ist halt, haben wir nur so am Rande erwähnt, dieses Rennen führt alleine ohne Zwischenstopp um die Welt und das heißt, man ankert eben nicht nachts, es ist auch kein anderer dabei und man hält auch nicht an. Also, aber das scheint irgendwie schwer verständlich zu sein. Und ja, wenn man sich damit jahrelang beschäftigt, ist es dann irgendwann auch eine berufliche Existenz und wir sind, ja, das ist nicht nur ich und Cornelius hier und ein paar andere, sondern wir sind mittlerweile 35 Leute. Wir haben einen großen Standort in der Bretagne, wo wir eine große Werkhalle haben, wo wir unser Schiff bauen, wo wir Ingenieure, ganze Teams von Ingenieuren haben. Das ist also schon ein sehr professionalisierter, großer Sport mit einem gewissen Level.
Das wäre immer eine Frage. Ist das die Leidenschaft
bei trotzdem? Also
ist es toll? Ist es toll sozusagen, das so blöd, das Hobby zum Beruf gemacht zu haben? Oder verliert es dadurch so? Also es verliert ja so ein bisschen. Also dieses Unbeschwerte ist ja weg, weil du musst ja irgendwie auch, du musst Geld einsammeln, du musst Leute überzeugen, dass sie Geld geben für das Schiff, für die Kampagne. Es ist ja, wir reden da ja nicht, das da reichen nicht ein paar hunderttausend Euro.
Ja, das Geld einsammeln ist tatsächlich, was ich immer froh bin, wenn wir den Vertrag unterschrieben haben, dass so alle 5 Jahre, wir machen immer für 5 Jahre Verträge mit 5 Unternehmen und dann sind wir die nächsten 5 Jahre wieder finanziert. So, und dann, wenn das durch ist, ist dieses Thema auch so ein bisschen vom Tisch. Und dann machen wir eigentlich das, wofür wir alle brennen und das ist viel Leidenschaft im Team. Und ich würde eher sagen, dass ich meinen Beruf zum Hobby gemacht habe, als andersrum. Weil ich war früher Berufssegler und das war so, dass ich sozusagen angerufen wurde, okay, da ist die und die Regatta, du musst als Navigator jetzt hinkommen, da wirst du so und so viel pro Tag, pro Woche bezahlt. Meistens pro Tag, wie so ein Berater. Und das war wirklich ja, dann fühlte sich viel mehr wie ein Beruf an. Und die anderen, die an Bord sind, oh, können wir 8 Mal von Bord gehen und unsere Familie anrufen. Das ist ein ganz anderer Spirit als heute. Da haben wir halt dieses tolle Team. Und natürlich gucken da auch manchmal Leute abends auf die Uhr, ob sie ihr Kind von der Kita abholen. Aber es ist wirklich wir wollen irgendwie gemeinsam auch was erreichen. Eben dieses Rennen gewinnen, das beste Boot bauen, die beste Technologie in vielen Bereichen. Versuchen wir die Grenzen zu verschieben und das Gefühl hat man auch, wir sind hier, es gibt eben wenige Bereiche in der Industrie, wo man so an technologische Grenzen gehen kann. Also so ein bisschen so eine These von mir ist, wenn wir jetzt Audi fragen würden oder Airbus oder ich weiß nicht wen, könntet ihr mal uns bitte so ein Boot bauen? Geld spielt keine Rolle, könnt zwar euch 2 Jahre Zeit nehmen, würden die nicht schaffen. Also so ein Boot kann eben nicht mal irgendwie, weil es ist eben nicht einer industriellen Logik mit einer industriellen Logik zu schaffen. Man braucht eben diese leidenschaftlichen Leute, weil alles ist so sophisticated und so viele Systeme, so viele Teile. Wir nutzen AI für unseren Autopiloten. Da sind Leute, Geeks, das kann man sich nicht vorstellen, wie verrückt die sind und sich ihr ganzes Leben nur mit der AI-Overlay von irgendeinem Autopiloten beschäftigen und Simulierungen machen und jeden Tag da sitzen und am Wochenende überlegen. Also das ist komplett unökonomisch. Extrem teuer, aber eben auch extrem spannend.
Ich habe noch ganz viele Fragen, insbesondere wie viele Leute eigentlich wirklich an Bord sind und wann du ankerst. Nein, zahlst du dir ein Gehalt aus jeden Monat?
Ja, genau. Ich bin angestellt bei unserem Team, so wie einige andere und zahle mir auch ein
ganz normales Gehalt. Wir kommen gleich zu einer Fragerunde hier, beenden aber erstmal den offiziellen Teil des Podcasts. Mich würde noch interessieren, die Bücher, ich habe gesagt, deine Bücher sind extrem erfolgreich. du sprichst an Bord so eine Art Tagebuch ein und das schickst du dann an den Autoren, in dem Fall jetzt Andreas Wolfers. Aber du hast das letzte Buch mit Walter Wöhlen gemacht und die schreiben das dann und du liest nochmal drüber.
Ja, wir haben auch mit Andreas Wolfers das Glück, wirklich einen der großen professionellen Journalisten unserer Republik mit im als Freund und nahen Weggefährten des Teams über die Jahre mit uns gehabt zu haben. Also sind ja mittlerweile 2 Bücher von ihm geschrieben und beim Ocean Race ist er mit um die Welt in allen Etappenstopps mit seinen Notizbüchern dabei gewesen. Und da entsteht natürlich viel mehr als nur ein Buch, sondern es entsteht wirklich eine Arbeitsbeziehung und man hat eigentlich auch so eine Art Chronisten des Teams dabei und man weiß, okay, er hat irgendwie ein Gefühl dafür, wann sind diese besonderen Momente und sitzt da, man sieht immer seinen Bleistift durch das, man weiß, okay, hier kann nichts verloren gehen. Was jetzt heute passiert, wenn heute Nachmittag wir den großen Crash haben und alles runtergeht und zu Ende ist, aber diese Momente sind alle festgehalten für die Ewigkeit, das ist gibt einem eine ganz besondere Sicherheit.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Olympia. Hamburg will sich Olympia bewerben. Wir werden im Mai ein Referendum haben. Ich habe dich das schon vor ein paar Wochen gefragt, bin gespannt, ob sie was geändert hat. Bist du schon angefragt worden als jemand, der sagt, irgendwie jetzt ja? Also, ob du auch nicht nur das Gesicht des Zukunfts, eines der Gesichter der Zukunftsentscheid sein könntest, sondern, und ich würde sagen, du bist aktuell Hamburgs bekanntester, Hamburgs größter Sportler. Kurz vor Luka Vuskovic. Nein, aber wirst du das machen?
Ja, total gerne. Natürlich bin ich ein riesen Olympia-Fan und Sport-Fan, und wenn Hamburg da eine Rolle spielen kann, ist das fantastisch. Und insofern habe ich da keine Vorbehalte. Vollgas, Olympia. Und ich wurde jetzt tatsächlich auch gefragt, das ist also eine Neuigkeit seit unserem letzten Gespräch. Und ich werde mich da gern für engagieren.
Sehr schön. Ich danke erstmal bis an dieser Stelle Boris Hammer. Vielen Dank.
Und tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.